Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Eva Bahner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wohnraum bleibt knapp in Deutschland, zumindest in den Großstädten. Und die Mieten werden wohl auch in diesem Jahr weiter steigen. Und das, obwohl es schon seit fast 4 Jahren eine Mietpreisbremse gibt, die dafür sorgen soll, dass die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Kommt diese Mietpreisbremse also zu selten zur Anwendung? Und wenn ja, warum? Die Mietpreisbremse, die ja zum Jahreswechsel nochmal verschärft wurde, die ist unser Thema heute im Marktplatz. Wie können sich Mieter also gegen zu hohe Mieten wehren? Welche Kosten darf der Vermieter umlegen? Und was müssen Vermieter nun beachten, wenn sie die Miethöhe festlegen? Und kann vielleicht auch Wohngeld helfen, die Kosten fürs Wohnen im Rahmen zu halten? Auch dieser Frage werden wir nachgehen bis 11:30 mit diesen Studiogästen. Kai Warnecke mit dem Präsidenten des Eigentümerverbands Haus und Grund. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit Ulrich Ruppertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Ruppertz. Hallo. Und ganz herzlich begrüße ich auch Christoph Herrmann, Redakteur bei der Zeitschrift Finanztest, der dort in erster Linie Versicherungs- und Rechtsthemen bearbeitet. Im Juni 2015, da wurde die Mietpreisbremse eingeführt vom früheren Justizminister Heiko Maas mit dem Ziel, den Anstieg der Mieten zu dämpfen. Damals rechnete Maas noch damit, dass das Gesetz 400.000 Mietern zugutekommen wird. Herr Ruppertz vom Deutschen Mieterbund, ist das denn eine Größenordnung, die erreicht wurde in den knapp 4 Jahren Ihres Bestehens nun?
Ja, theoretisch sind sicherlich mehrere hunderttausend Mieter erreicht worden mit der Mietpreisbremse. Voraussetzung dafür, dass die Mietpreisbremse gilt, ist ja zunächst einmal, dass auch die jeweiligen Bundesländer eine Verordnung erlassen und die Städte festlegen, in denen die Mietpreisbremse letztlich gilt. Denn sie gilt nicht flächendeckend. Also das ist einer der Geburtsfehler der Mietpreisbremse aus unserer Sicht. Sie gilt nicht überall, nur in bestimmten Städten. Und wenn man sich ansieht, dieses Trauerspiel, was aktuell um die Verordnungen auf Landesebene passiert, dass sie teilweise unwirksam sind, kann man nur sagen, diese Mietpreisbremse hat viel Verwirrung angestellt. Und einer der Gründe, warum sie nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, ist aus unserer Sicht, dass das Gesetz und die darauf fußenden Verordnungen intransparent sind, dass kaum ein Mieter wirklich weiß, was gilt jetzt eigentlich bei mir vor Ort.
Also die Gesetzeslage ist schwierig. In wie vielen Städten und Gemeinden ist die Mietpreisbremse denn jetzt eingeführt?
Also aktuell gehen wir davon aus, dass die Mietpreisbremse zumindest theoretisch in so rund 330 Städten und Gemeinden in Deutschland gilt. Aber es gibt Bundesländer wie jetzt zuletzt Baden-Württemberg, wie vorher aber auch schon Hessen, Bayern oder Hamburg, wo Gerichte entschieden haben, dass die Mietpreisbremse nicht anzuwenden ist. Hier muss teilweise nachgebessert werden. Hamburg hat bereits eine neue Verordnung erlassen. Baden-Württemberg und Hessen planen, eine neue Verordnung zu erlassen. Also es ist ein ziemliches Durcheinander.
Herr Warnecke, welche Erfahrungen haben denn die privaten Vermieter gemacht mit der Mietpreisbremse bislang?
Für die privaten Vermieter ist die Mietpreisbremse im Regelfall keine so große Herausforderung, da die Neuvermietung bei privaten Vermietern typischerweise im Bereich der ortsüblichen Vergleichsmiete erfolgt. Die Herausforderung besteht im Wesentlichen darin, herauszufinden, wo denn jetzt die Obergrenze liegt. Das ist eigentlich das Schwierigste bei der Mietpreisbremse, da die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht so einfach ist, vor allen Dingen in den Gegenden, wo man komplizierte Mietspiegel hat. Und insofern ist es kein Instrument, das das Vermieten leichter gemacht hat. Es ist kein Instrument, das dazu führt, dass man sagt, ich möchte gerne in Wohnraum investieren und im Anschluss vermieten. Es ist einfach nur ein Instrument, das vermutlich dem einen oder anderen Politiker das Gefühl gibt, ich habe etwas getan, aber dem Wohnungsmarkt selbst bringt das nicht voran.
Nun wurde die Mietpreisbremse ja auch nochmal verschärft seit dem Jahreswechsel. Ist denn da der Beratungsbedarf in Ihrem Verband gestiegen?
Die Auskunftspflichten, die ein Vermieter jetzt hat, sind eigentlich relativ überschaubar. Er muss auch nur dann Auskunft erteilen, wenn er sich auf eine der Ausnahmen beruft. Ausnahmen können zum Beispiel Modernisierungsmaßnahmen sein oder Neubauregelungen oder Neubaufälle. Das ist die absolute Ausnahme und deswegen hat sich daran eigentlich nicht viel geändert. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, typischerweise vermieten private Vermieter im Bereich der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das Das heißt, diese Möglichkeit, 10% rüberzugehen, die jetzt als Grenze genommen wird, ist eigentlich etwas, was die meisten bisher gar nicht getan haben. Insofern ist das kein regulärer oder regelmäßiger Anwendungs- und Beratungsfall.
Da ist wahrscheinlich der subjektive Eindruck ein anderer. Also ich meine, es gehen ja sehr viele Leute auf die Straße, weil die Mieten eben gerade so dramatisch steigen.
Man muss, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung treffen, auch wenn Sie gerade sagen, die Mieten steigen dramatisch. Vor 2 Wochen hat das Statistische Bundesamt genau dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht und gesagt, warum gibt es eigentlich diese massive Diskrepanz in der subjektiven Wahrnehmung, die Mieten steigen, wenn doch die amtlichen Zahlen genau das nicht bestätigen. Und hier müssen wir sehen, die Herausforderung besteht in Ballungszentren. Sie besteht in Hamburg, München und Berlin. Und zwar für diejenigen, die eine neue Wohnung suchen, die einen neuen Mietvertrag abschließen müssen. Für die breite
die ja
Masse.
Von einem privaten Vermieter kommen kann, die neue Wohnung.
Ja. Die Wohnung kann von allen möglichen Personen bekommen. Aber das Entscheidende ist, dass man überhaupt erstmal eine finden muss, weil der Markt da natürlich knapp ist, aus verschiedensten Gründen. Das Entscheidende ist aber, dass in Deutschland in weiten Teilen eben keine Wohnraumknappheit besteht und dass die Mieten als solche tatsächlich nicht steigen. Wer eine Wohnung hat, ist von dem Problem nicht betroffen. Und das ist der Unterschied. Die subjektive oder subjektive, die Wahrnehmung ist die eine Seite. Die Realität, die Mieten für diejenigen, die eine Miete und eine Wohnung schon länger haben, ist eine andere. Und deswegen kommt das vielleicht zu der Diskrepanz.
Also Sie würden sagen, die privaten Vermieter nutzen jetzt diese angespannten Marktsituationen nicht aus?
Ich kann es auch nur noch mal wiederholen. Das Statistische Bundesamt hat deutlich dargelegt, dass die privaten Vermieter diejenigen sind, bei denen die Mieten am geringsten ansteigen. Und zwar in den vergangenen 10 Jahren bis heute. Sie sind günstiger als Genossenschaften, sie sind günstiger als kommunale Wohnungsunternehmen und sie sind günstiger als private Wohnungsunternehmen. Das heißt, der private Einzelvermieter ist derjenige, der die Mieten auf dem Markt gering hält und wir bieten 2/3 aller Wohnungen an. Das sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, nicht von mir. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, die Privaten tun dem Mietmarkt gut.
Herr Ruperts, können Sie das bestätigen?
Naja, das ist schon eine sehr exklusive Sicht auf den Wohnungsmarkt, die wir jetzt gerade gehört haben. Ich gebe Herrn Warnecke recht, man muss zwei Mieten auseinanderhalten. Das eine sind die Mieten in bestehenden Mietverhältnissen. Das andere sind die Mieten, die Mieter zahlen müssen, wenn sie eine neue Wohnung anmieten. Bei der Neuvermietung, bei der Wiedervermietung der Wohnung haben wir Preissteigerungen, beispielsweise in Berlin in den letzten 10 Jahren von über 100%. Und also da kann man nun sagen, was man will, aber da werden die privaten Hauseigentümer mit für verantwortlich sein. Und in den anderen Großstädten in Deutschland haben wir in den letzten 10 Jahren im Bereich der Wiedervermietung Preissteigerungen zwischen 50% und 60%. Auch da spielen natürlich auch die privaten Eigentümer ihre Rolle. Was richtig ist, dass diese exorbitanten Mietpreissteigerungen im Bestand so nicht anzutreffen sind. Im Bestand sind die Preissteigerungen moderater, aber immer noch eklatant. Und es ist eine Zeitbombe. Denn in den bestehenden Mietverhältnissen gilt die ortsübliche Vergleichsmiete. Und die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den Neuvertragsabschlüssen und den Mieterhöhungen der letzten 4 Jahre. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die hohen Vertragsabschlüsse, die Mieter jetzt machen müssen, auf die ortsübliche Vergleichsmiete durchschlagen. Und insofern sind die Verharmlosungen von Herrn Warnecke, nicht ganz zutreffend. Ich will es mal so sagen.
Okay, Herr Warnecke, Sie wollten noch mal.
Ja, ich möchte also, das sind ja nun sehr, sehr scharfe Töne hier, Herr Ruperts. Also es sind keine Verharmlosungen und ich bitte auch jeden Hörer, Sie können auf der Seite des Statistischen Bundesamtes genau das nachlesen, was ich gesagt habe. Die Mieten sind in den vergangenen 10 Jahren deutschlandweit um ungefähr 14% gestiegen. Und das sind die Fakten. Und ich denke, wir sollten uns hier an die Fakten halten. Das ist die einzige Bitte,
die ich
habe.
Das ist richtig. Und festzuhalten bleibt, dass eben der Anstieg sehr unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wo man eben wohnt. Zum Beispiel auffällig ist ja auch, dass die Mietpreisbremse tatsächlich zur Anwendung kommt, hauptsächlich in Berlin, Herr Herrmann. Die Zeitschrift Finanztest hat ja da eine Aufstellung gemacht, die Rechtsfälle untersucht, 200 Rechtsfälle. Und da fällt ja schon auf, dass hauptsächlich in Berlin die Mietpreisbremse zur Anwendung kommt.
Völlig richtig. In Berlin sind die Voraussetzungen insofern günstig, als dass lange Jahre das Mietniveau in Berlin sehr günstig war. und jetzt, wo alle nach Berlin wollen, dramatisch anzieht. Und dementsprechend ist es in Berlin schon ziemlich flächendeckend so, dass neu angebotene Wohnungen weit jenseits von Gut und Böse und insbesondere der Mietbremse liegen. Und die Fälle, die wir dazu gesammelt haben, sind haarsträubend. Da sind schon auch große Unternehmen überrepräsentiert, gemessen am Anteil am Markt. Aber die privaten Vermieter sind schon auch häufig mit
dabei. Was heißt haarsträubend? Nennen Sie mal ein Beispiel.
Den härtesten Fall, den wir bei uns in der Tabelle haben, ist einer, wo ein Vermieter hier im Bergmann-Kiez, ganz schicke Gegend in Berlin, eine Jahresmiete forderte, die um über 7.800 Euro über der Grenze lag. Das war fast das Doppelte. Die Miete ist pro Monat um über 700 Euro gesunken, nachdem da das Amtsgericht tätig war und ein Rechtsanwalt.
Also dieser Mieter war erfolgreich. Wenn Sie jetzt mal diese Rechtsfälle insgesamt anschauen, wie ist denn da so die Quote? Also bringt die Mietpreisbremse was?
Zu der Quote kann ich nicht sagen. Wir sammeln Fälle, wo Mietpreisbremse funktioniert hat. Von Fällen, wo die Mietpreisbremse aus welchen Gründen auch immer scheitert, erfahre ich normalerweise nichts. Mein Eindruck ist, dass Mieter da schon eine gute Chance haben, ne? Wenn sich vorneweg da Anzeichen dafür zeigen, dass Mietpreisbremse Erfolg haben kann. Insbesondere in Regionen, wo so ein Online-Mietpreisspiegel verfügbar ist und man recht gut selbst überprüfen kann, wie die Miete denn wohl so einzuordnen ist. Da ist die Quote ziemlich gut.
Und wie viel Miete lässt sich so im Durchschnitt sparen, kann man das sagen?
Den Durchschnitt der Mietersparnis bei den 179 Fällen, die wir gesammelt haben, haben wir nicht ermittelt. Die Bandbreite geht von einigen Euro pro Monat bis hin zu fast 8.000 Euro pro Jahr.
Also das Justizministerium, das wollte auch wissen, ob die Mietpreisbremse funktioniert oder tatsächlich nichts bringt, wie ja auch viele Experten sagen. Diese Evaluation, die war auch im Koalitionsvertrag so vereinbart worden. Und die Untersuchung hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, durchgeführt. Ja, und was dabei herauskam, das fasst Panayotis Gavrilis zusammen.
Ohne die Mietpreisbremse wären die Mieten in angespannten Wohnungsmärkten im Schnitt 2-4% teurer. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Klaus Michelsen vom DIW hat im Auftrag des Bundesjustizministeriums den Effekt des seit 2015 eingeführten Instruments untersucht.
Das ist das, was wir messen konnten. Das ist jetzt moderat, würden wir so sagen. Es ist aber eben auch nicht, dass es nicht statistisch messbar wäre.
Eine moderate Bremswirkung also zwischen 2-4%. Reicht das oder ist das nur ein Schönreden der Mietpreisbremse?
Ich würde nicht sagen, dass es ein Schönreden dieser Mietpreisbremse ist. Das Ziel war ja nicht das Stoppen der Mietentwicklung oder das Deckeln der Mietentwicklung, sondern explizit ging es ja auch darum, im Prinzip den Mietanstieg zu verlangsamen. Das Ziel erreicht die Mietpreisbremse durchaus. Jetzt kann man sich über die Größenordnung streiten.
Es ist Ländersache, ob und wo die Mietpreisbremse gilt. Laut DIW ist das zwar nur in 315 der insgesamt rund 11.000 Städte und Gemeinden der Fall. Allerdings lebt in denen fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Soll heißen, die Mietpreisbremse reguliert eher dort, wo viele Menschen wohnen, nämlich in Städten. Bundesjustizministerin Katharina Barley kritisiert zwar die Bundesländer, die die Mietpreisbremse gar nicht oder schlecht umgesetzt hätten. Dennoch ist aus Sicht der SPD-Politikerin die Mietpreisbremse ein Erfolg. Sie will das Instrument, das in einigen Ländern im nächsten Jahr ausläuft, um 5 Jahre verlängern und verschärfen.
Die Expertinnen und Experten haben festgestellt, dass es einen Anreiz für die Vermieter gibt, sich nicht dran zu halten, weil man bekommt erst ab dann das Geld zurück, wenn man sich beschwert hat. Und das wollen wir ändern. Man soll auch rückwirkend sein Geld zurückbekommen.
Sagt Katharina Barley im Beitrag von Panayotis Gavrilis. Also die Justizministerin will die Mietpreisbremse verlängern um 5 Jahre. Die war ja ursprünglich nur ein zeitlich befristetes Projekt. Und sie will auch dafür sorgen, dass Mieter ihr Geld auch rückwirkend bekommen. Das bedeutet dann wahrscheinlich ab dem Beginn des Mietverhältnisses, Herr Roberts?
Ja, das würde das bedeuten. Einer der Fehler dieser Mietpreisbremse bisher
und das ist auch nicht mit der Reform zum Januar diesen Jahres behoben worden, ist, dass Vermieter, die zu viel fordern, die den Mietvertrag zu teuer machen, keinerlei Sanktionen fürchten müssen. Denn sie müssen das, was sie zu Unrecht bekommen, frühestens von dem Zeitpunkt an zurückzahlen, zu dem der Mieter sich wehrt. Das Gesetz spricht davon, dass der Mieter die überhöhte Miete rügen muss. Also, solange der Mieter nichts macht, kann der Vermieter die ungesetzlich hohe Miete weiter verlangen und bekommt sie auch und muss sie niemals zurückzahlen. Das ist ein Unding. Und ein Wort noch zu dem Vorschlag, die Mietpreisbremse zu verlängern. Ja klar, muss die Mietpreisbremse verlängert werden, denn auch wenn die Mietpreisbremse nicht die erhoffte Wirkung zeigt, ein bisschen Wirkung, und wenn es auch nur der erhobene Zeigefinger ist, ein bisschen Wirkung hat die Mietpreisbremse schon. Und wenn man sie jetzt auslaufen lässt, dann fällt auch dieses bisschen Wirkung weg, dann fällt auch der erhobene Zeigefinger weg und dann haben wir eigentlich gar nichts gewonnen. Also wer die Mietpreisbremse jetzt streichen will, der sagt, so wie es im Augenblick auf den Wohnungsmärkten in den Großstädten zugeht, ist in Ordnung, so kann es weitergehen und es kann auch durchaus noch ein bisschen schlimmer werden.
Aber es wird weiterhin von den Ländern abhängen, ob die Mietpreisbremse tatsächlich dort installiert wird.
Richtig. Also nach
daran
wie vor,
wird die Verlängerung auch nichts ändern.
Nach wie vor liegt ein Hauptproblem bei den Ländern. Die Länder haben teilweise unwirksame Verordnungen, jedenfalls nach Ansicht der Rechtsprechung, vor Ort gemacht. Länder wie Schleswig-Holstein wollen die Verordnung jetzt aufheben. Nordrhein-Westfalen will die Verordnung auch aufheben, hat jetzt in letzter Minute gesagt, wir evaluieren erstmal. Aber die Länder haben eine Schlüsselposition bei der Frage, wo gilt die Mietpreisbremse und wie lange und gilt die Mietpreisbremse überhaupt?
Die Länder müssten ja eigentlich auch ein Interesse daran haben, ihre angespannten Wohnungsmärkte in den Griff zu bekommen, also zum Beispiel in NRW. Warum hat das Land da Interesse, die Mietpreisbremse auslaufen zu lassen?
Na, die Mietpreisbremse ist ja nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine hochpolitische Frage. Inwieweit wird in Wohnungsmärkte eingegriffen? Und es gibt nun eine Partei in Deutschland, die Freiheit der Märkte im Prinzip ganz oben in ihrem Parteiprogramm stehen hat. Und diese Partei regiert in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein mit. Und insofern ist es der FDP gelungen, in beide Koalitionsverträge reinzuverhandeln, dass die Mietpreisbremse entfallen soll.
Ohne Alternativen vorzulegen, wie die Mieten sonst aufgefangen werden können in Städten wie Köln, wie Düsseldorf.
Korrekt. Zumindest für Nordrhein-Westfalen gibt es gar keine Alternative. Im Koalitionsvertrag Schleswig-Holstein steht, dass die Mietpreisbremse durch ein wirksameres Instrument ersetzt werden soll. Was denn dann dieses wirksame Instrument sein soll, das hat uns die Landesregierung bisher noch nicht so deutlich verraten.
Herr Warnecke, Sie schütteln mit dem Kopf.
Ja, die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat das ja vor einer Woche kundgetan und die haben ein ganzes Maßnahmenpaket vorgestellt und haben für Schleswig-Holstein auch sehr dezidiert vorgerechnet, dass die Mietpreisbremse den Menschen, die eine bezahlbare Wohnung gerade im Großraum rund um Hamburg suchen, überhaupt nicht hilft. Und stattdessen setzt die Landesregierung dort zum Beispiel auf ein erhöhtes Wohngeld. Dazu sagen, da gibt es keine Alternativen oder wird nicht vorgeschlagen. Auch das ist erstmal so nicht richtig. Was das Problem ist bei den Landesverordnungen, die die Anwendung der Mietpreisbremse regeln, ist eigentlich das Kernproblem der Mietpreisbremse. Die Länder müssen nämlich begründen, warum die Mietpreisbremse in einer bestimmten Stadt gelten soll. Und weil die Mieten eben vielerorts, ich nehme ausdrücklich die Ballungszentren jetzt mal aus, aber vielerorts gar nicht in dem dramatischen Maße gestiegen sind, wie die Mietpreisbremse sie reinregeln soll, konnten sie nicht begründet werden, sodass die fehlende Begründung dann zur Unwirksamkeit der Verordnung geführt hat.
Ich wollte jetzt zu Beginn der zweiten halben Stunde unseres Marktplatzes nochmal auf die Änderungen zum Jahreswechsel zu sprechen kommen. Also die Mietpreisbremse wurde ja quasi zugunsten der Mieter verschärft. Was hat sich jetzt genau geändert, auch was die Transparenz angeht, Herr Roberts?
Also verschärfen ist jetzt ein großes Wort in dem Zusammenhang. Dem Grunde nach hat sich nicht viel geändert. Die einzige Änderung basiert darauf, dass der Vermieter, der sich auf einen Ausnahmetatbestand berufen will, dies vor Abschluss des Mietvertrages seinem Mieter erklären muss. Also die Grundregel ist, Mietpreisbremse bedeutet, Miete darf höchstens betragen, Vergleichsmiete plus 10%.
Davon gibt es Ausnahmen. Ausnahme ist der Neubau. Alles, was nach Oktober 2014 gebaut worden ist, fällt nicht darunter. Hier kann der Vermieter nach wie vor nehmen, was er will. Das Gleiche gilt, wenn umfassend modernisiert worden ist. Wenn also so umfassend modernisiert worden ist, dass es praktisch einem Neubau gleichkommt. Hier kann der Vermieter nehmen, was er will. Wenn der Vermieter im früheren Mietverhältnis mehr genommen hat als Vergleichsmiete plus 10%, Klammer auf, also praktisch schon immer eine unverschämt hohe Miete gefordert hat, dann darf er das auch weiter tun. Das ist die sogenannte Ausnahme der Vormietenregelung. Und last but not least, wenn der Vermieter in den letzten Jahren modernisiert hat, dies aber nicht über eine Mieterhöhung auf die Mieter umgeschlagen hat, dann darf er dies, wenn er neu vermietet, tun. Das sind die vier Ausnahmefälle. Und diese vier Ausnahmen, wenn der Vermieter sich auf einen dieser Ausnahmefälle berufen will, muss er das bei Vertragsabschluss jetzt seinem Mieter mitteilen. Tut er es nicht, kann er sich auf diese Ausnahme nicht berufen, dann gilt, er darf höchstens fordern Vergleichsmiete plus 10%. Das ist die Neuregelung.
Aber Ihrer Meinung nach bringt das jetzt nicht mehr Transparenz auf angespannten Wohnungsmärkten?
Doch, es bringt für den Mieter im Einzelfall mehr Transparenz. Wenn er diese Information des Vermieters nicht bekommt, ich berufe mich auf einen dieser Ausnahmefälle, dann kann er davon ausgehen, die Grenze dessen, was der Vermieter fordern darf, ist Vergleichsmiete plus 10%. Insofern mehr Transparenz im Einzelfall für den Mieter durchaus. Aber wenn der Vermieter sich auf eine dieser vielen Ausnahmen berufen kann, dann kann der Mieter dem Grunde nach die Mietpreisbremsregelung vergessen. Dann spielt sie für ihn keine Rolle. Also eine substanzielle Verbesserung der Rechtslage hat es mit der Neuregelung zum Januar 2019 nicht gegeben. Etwas mehr Transparenz, mehr aber nicht.
Herr Herrmann, wie sehen Sie das?
Ist im Grunde alles richtig, aber aus Perspektive des Mieters ist die Mietpreisbremse schon besser zu handhaben geworden. Ich kann tatsächlich jetzt, wenn ich eine Wohnung miete, recht präzise absehen, ne, ob ich da eine Mietpreisbremse durchsetzen kann oder ob ich damit leben muss, auf Dauer wirklich sehr, sehr viel Geld zu ziehen. Es ist aktuell für Mieter, für selbstbewusste Mieter, die keine Angst haben, auch mal einen Rechtsstreit vom Strom zu bringen, schon möglich, da mit Mietspiegel eine Wohnung zu suchen, egal was der Vermieter fordert, und dann die angemessene Miete im Nachhinein durchzusetzen.
Das heißt, man unterschreibt den Mietvertrag und wenig später schreibt man dann eine Rüge.
Naja, gleich bei Einzug.
Gleich bei Einzug, was wahrscheinlich für das Vermieter-Mieter-Verhältnis nicht so optimal ist, sage ich mal so.
Das glauben viele Mieter, dass Vermieter damit ein Problem haben. Nach unserer Beobachtung und den Rückmeldungen, die wir bei der Sammlung der Fälle gemacht haben, ist das nicht der Fall. Die Vermieter sehen das, ja, wie soll man das sagen, zynisch sportlich. Die wissen ziemlich genau, dass sie da im roten Bereich agieren, und sie tun das auch, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen können, dass da nichts kommt, ja, und sich das fast immer für sie lohnt, mehr zu fordern, als sie dürfen. Und wenn dann eine Rüge kommt, dann kommt die halt, und dann muss man dann mit der Miete runter.
Und der neue Mieter geht aber auch kein Risiko ein, wenn er gegen den Vermieter, gegen den neuen Vermieter vorgeht. Also zum Beispiel gekündigt zu werden gleich wieder.
Na, das ist rechtlich ausgeschlossen, ne? Und es würden tatsächlich Vermieter, die mit einer Kündigung kurz nach erfolgreicher Mietpreisbremse angucken, ganz viel Schwierigkeiten haben, dem Amtsrichter zu erklären, was da nun geschehen sein soll. Also da müssen Mieter eigentlich nicht mitrechnen. Dass das insbesondere bei Privatanmietern, insbesondere bei Amateuren, die ein, zwei, drei Wohnungen haben, schon mal auf die Stimmung schlagen kann, das ist schon klar. Aber man muss als Mieter da schon drüber nachdenken, ob man stattdessen es hinnimmt, da rechtswidrig ständig mehr zu bezahlen, als es eigentlich sein soll vom Gesetzes wegen.
Herr Warnecke.
Hier wurde jetzt gerade so ein Bild gezeichnet, dass der Vermieter vorsätzlich, wie gesagt, gerade in den roten Bereich hineingeht und dann eigentlich auch sportlich damit umgeht, wenn er dann verklagt wird. Also ich möchte an der Stelle hinweisen auf das DIW-Gutachten, das sich ja genau gerade mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Funktioniert die Mietpreisbremse? Wird sie eingehalten? Und wenn ja, warum wird sie nicht eingehalten? Und das DIW ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es im Regelfall eben kein bewusstes Umgehen der Mietpreisbremse durch die Vermieter ist, sondern dass das Hauptproblem darin liegt, die zulässige Miethöhe zu erkennen. Und das, denke ich, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass man hier nicht kommuniziert, hier haben wir ein vorsätzliches Ausnutzen von Mietern, sondern wir haben eine Situation, in der die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete nicht leicht ist. Das weiß der Deutsche Mieterbund genauso gut wie wir bei Haus und Grund, denn wir werden ja täglich von unseren Mitgliedern genau danach gefragt, die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln. Und ich fände es wichtig, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, dass man hier insoweit zumindest die Sachlichkeit drin lässt, dass man hier keinen Vorsatz auf Seiten der Vermieter unterstellt. Zumindest bitte nicht bei den privaten Vermietern.
Mhm. Herr Ruppertz?
Ich will nur anmerken, dass der Großteil der Vermieter schlau genug ist, bei einer Mieterhöhung sich auf die ortsübliche Vergleichsmiete zu berufen. Und das seit vielen Jahren. Warum sie jetzt nicht schlau genug sein sollen, bei der Mietpreisbremse die ortsübliche Vergleichsmiete korrekt anzuwenden, erschließt sich mir jetzt so ohne weiteres nicht. Aber ich will auf einen Punkt hinweisen. Ich glaube, dass die Vertragsparteien und damit auch die Mieter bei weitem nicht so konfliktfreudig sind, wie sie Herr Herrmann jetzt so ein bisschen darstellt. Also als die Bundesregierung ihren Evaluationsbericht vorbereitet hat, wurden wir auch gefragt, welche Erfahrungen wir bzw. unsere 300 örtlichen Mietervereine mit diesem Instrument gehabt haben. Und unsere Mietervereine melden uns eigentlich alle unisono zurück, dass es einen relativ hohen Beratungsbedarf gibt, aber viele Mieter einfach nicht in der Lage sind oder es nicht glauben können oder es nicht tun wollen, nach Unterschrift unter den Mietvertrag, nachdem sie also gerade den Mietvertrag unterschrieben haben mit einer Miete von beispielsweise 10 Euro, dass sie dann im Prinzip gegen diesen Mietvertrag, gegen diesen Vermieter vorgehen sollen und sagen sollen, ich akzeptiere die Miete nicht. Das ist eine hohe psychologische Hürde und viele Mieter, ich würde sagen, die meisten Mieter springen diese Hürde nicht. Obwohl, und da hat Herr Herrmann völlig recht, diese Mieter, die gegen diese hohe Miete vorgehen, völlig im Recht sind. Sie berufen sich auf das Gesetz. Und ihnen kann auch rechtlich nichts passieren. Aber trotzdem, die Hürde bleibt, ich habe doch den Mietvertrag unterschrieben.
Wie könnte man das ändern? Wie könnte man einen größeren Anreiz schaffen, tatsächlich die Mietpreisbremse zu betätigen, Herr Herrmann?
Rechtstechnisch würde völlig ausreichen, wenn keine Rüge erforderlich ist für die Geltendmachung der Mietpreisbremse, sondern wenn Vermieter Gefahr laufen, unter Umständen über Jahre hinweg Mieter erstatten zu müssen.
Uns hat erreicht Frau Peter aus Thüringen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo. Schön, Hallo. Dass ich durchgekommen bin.
Ja, schön, dass Sie angerufen haben. Sie haben eine Frage.
Ich habe eine Frage und zwar wohne ich 54 Jahre in einer kleinen Siedlung, das war eine Bergarbeitersiedlung und wir sind seit 3 Jahren an eine Firma vermietet worden, und zwar von Van der Horst Wohnen heißt diese Firma. Sie hat uns vor 3 Jahren gekauft und hatte auch keine Mieterhöhung die 3 Jahre. Und jetzt haben wir erfahren, dass wir ab 1. April wieder verkauft werden, und zwar an einen Vermieter.
Jetzt sind Sie ganz schlecht zu verstehen. Können Sie das nochmal wiederholen?
Und ab 1.4. werden wir wieder verkauft an einen neuen Vermieter aus Pullach bei München. Und kann dieser Vermieter die Miete erhöhen? Das wollte ich wissen. Ich bin Bestandsmieter und bei uns gibt es viele Menschen, die schon über 50 Jahre in dieser Siedlung wohnen. Und uns beschäftigt jetzt die Frage, kann dieser Mieter diese Miete erhöhen?
Und Sie wohnen wo genau?
Das ist in einer Kleinstadt in Berga Elster in Ostthüringen.
Herr Ruppertz.
Also vorab, mit Mietpreisbremse hat diese Frage jetzt nichts zu tun. Es geht ganz allgemein um die Frage, wann und wie kann ein Vermieter die Miete erhöhen. Ja. Nach einem Verkauf der Wohnung hat der Käufer nicht mehr Rechte, als sie auch der Verkäufer gehabt hätte. Das heißt, der Käufer tritt in den alten bestehenden Mietvertrag ein und er kann, so wie es auch der frühere Eigentümer gekonnt hätte, die Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete anheben, keinen Cent mehr.
Kein Cent mehr.
Das hilft Ihnen weiter, oder?
Das ist eigentlich eine Antwort, die mich eigentlich schon befriedigt.
Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich bedanke mich. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Dann würde ich gleich mal bei dem Punkt bleiben. Der Vermieter kann die Miete ja auch erhöhen, wenn er modernisiert. Da hat sich ja auch was geändert zum Jahreswechsel. Was genau hat sich da geändert, Herr Herrmann?
Der Vermieter, der seine Wohnungen modernisiert, kann jetzt nicht mehr wie früher die Investition innerhalb von, 8 oder 9 Jahren umlegen, sondern er kann jetzt nur noch 8% der Investitionssumme auf die Jahresmiete umlegen. Und noch dazu gibt es verschiedene Deckel, je nachdem, wie hoch die Miete war. Das ist für Mieter schon ein substanzieller Fortschritt. Also das kann viel Geld pro Monat ausmachen.
Und Sie würden sagen, das wird insgesamt eine preisdämpfende Wirkung haben, Herr Ruppertz?
Also zunächst einmal hat die Modernisierung extrem preistreibende Wirkungen. Bis Ende des Jahres haben wir Fälle gehabt, dass die Modernisierung teilweise Mieterhöhungen von 4 und 5 Euro pro Quadratmeter auslöst. Jetzt hat der Gesetzgeber reagiert und hat gesagt, wir dämpfen oder wir reduzieren diese Mieterhöhungsspielräume. Zum einen darf der Vermieter nicht mehr 11% der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete aufschlagen, Klammer auf, zeitlich unbegrenzt, sondern nur noch 8%. Aber viel entscheidender ist, dass der Gesetzgeber sogenannte Kappungsgrenzen eingezogen hat. Das heißt, die Mieterhöhung darf maximal 3 Euro pro Quadratmeter betragen innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren. Und wenn die Miete bisher unter 7 Euro lag, dann darf die Mieterhöhung maximal 2 Euro pro Quadratmeter betragen. Das ist eine substanzielle Verbesserung für Mieter einerseits. Andererseits sind Mieterhöhungen von 2 Euro pro Quadratmeter bzw. 3 Euro pro Quadratmeter nach wie vor horrend hoch. Also, wenn die Mieterhöhung bei 2 Euro pro Quadratmeter gekappt wird und die bisherige Miete unter 7 Euro lag, dann sind das auf gut Deutsch, ist das eine Mietpreissteigerung von 30%. Wenn man ansonsten irgendwo Preissteigerungen von 30% hätte, würde man von galoppierender Inflation reden. Und hier sagt man, da haben wir aber was Großartiges getan für Mieter. Jetzt werden Mieter tatsächlich entlastet. Also es ist nach wie vor so, dass die Mietsteigerungen nach Modernisierung horrend hoch ausfallen können. Einer der Gründe bei diesen Modernisierungen sind ja die energetischen Modernisierungen. Und energetische Modernisierungen sind teuer, gar keine Frage. Und unsere Forderung an den Gesetzgeber ist, er darf Mieter und Vermieter nicht allein lassen mit diesem Problem. Es reicht nicht aus, irgendwelche Kappungsgrenzen einzuziehen oder diesen Modernisierungssatz von 11% auf 8% zu senken oder was auch immer, sondern der Staat muss sich ganz aktiv mit sehr viel mehr Fördermitteln als bisher an diesen energetischen Modernisierungen beteiligen. Denn es ist letztlich Staatsziel. Wir wollen die Klimaschutzziele erreichen, wir wollen die Energiewende durchsetzen. Und da, bitteschön, darf das nicht allein das Problem von Mieter und Vermieter sein, sondern hier muss sich der Staat entsprechend beteiligen.
Wobei es gibt ja auch eine ganz klare Definition, was Modernisierung ist und was Instandhaltung ist. Also da gibt es ja auch immer wieder Missverständnisse. Wo ist da genau der Unterschied? Also wann kann der Vermieter tatsächlich die Miete erhöhen? Herr Warnecke.
Der Vermieter kann bei einer Modernisierungsmieterhöhung dann die Miete erhöhen, soweit oder um den Kostenteil erhöhen, um den es sich um eine Verbesserung der Mietsache handelt. Also wo es tatsächlich etwas Neues, etwas anderes ist. Bei einem Fenster ganz einfach gesagt, es ist früher ein Einscheibenfenster gewesen, jetzt kommt ein Doppelverglasungsfenster rein. Dann ist sozusagen die zweite Glasscheibe das, was Modernisierung ist und worauf sich dann eine Modernisierungsmieterhöhung stützen kann. Die erste Glasscheibe war ja schon da und das ist dann Teil der Instandhaltung. Das heißt, Stück für Stück, und das ist das Problem bei diesem Modernisierungsmieterhöhung, muss man immer auseinanderrechnen, ob eine Einzelmaßnahme in Teilen modernisiert oder ob sie in Teilen nur eine Reparatur dessen ist, was ohnehin schon da war. Und deswegen haben wir es sehr begrüßt, dass mit der Novelle auch ein vereinfachtes Modernisierungsverfahren eingeführt worden ist, das abstellt auf das Verhalten von privaten Vermietern, das aufgrund der Kostengrenze, die eingezogen worden ist, nämlich von einer Investitionssumme von maximal 10.000 Euro ausgeht, dem Vermieter die Gelegenheit gegeben wird, ohne allzu große Klimmzüge zu machen, ohne viele Gutachten von Architekten einzuholen, eine kleine Modernisierungsmieterhöhung einzuführen. Und wir glauben, dass es ein sehr gelungenes Beispiel dafür ist, wie man den Wohnungsmarkt tatsächlich auch mal vernünftig im Mietrecht regulieren kann. Die Mieter sind geschützt, weil es eine gedeckelte Summe ist. Der private Vermieter kann mit kleinen Schritten agieren. Der hat ja auch nicht auf einmal eine Million, die er sagt, die stecke ich jetzt mal in eine Wohnung rein. Und letztlich kann aber die Modernisierung insgesamt auch weitergehen, sodass es gut für die Umwelt, gut für den Vermieter und gut für den Mieter ist. Und wenn wir solche Gesetze in Zukunft machen würden, würde das, glaube ich, dem Wohnungsmarkt allen sehr weiterhelfen.
Damit sind Sie zufrieden und uns hat erreicht Herr Krohn aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind Vermieter.
Nein, ich war mal Vermieter, aber ich bin Mieter seit einigen Jahren.
Was ist Ihre Frage?
Ich habe keine Frage, ich wollte nur eine kleine Anmerkung mit reingeben. Und zwar, wir wohnen in Berlin-Wedding, das ist so ein Entwicklungsgebiet im Norden von Berlin und sind dort 2012 eingezogen in eine Mietwohnung einer Wohnungsbaugesellschaft und hatten dort eigentlich sehr moderate oder keine Mieterhöhung über die Jahre. Und als die Diskussion um die Mietpreisbremse losging, haben wir ein ganz erstaunliches Phänomen festgestellt, als gelte es sozusagen noch viel zu retten, nämlich sind dann von Jahr zu Jahr die Mieten ganz horrende erhöht, also unsere, auch die von den Nachbarn erhöht worden, und zwar immer in der maximalen Möglichkeit des jeweiligen Rahmens zu der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und das fand ich, war ein, ich sag mal, eher unerwünschter Effekt, glaube ich, der gesamten Diskussion. Das ist das eine.
Das Zweite, das heißt, dass das Bewusstsein einer ortsüblichen Vergleichsmiete dann durch die Mietpreisbremse gestiegen ist, meinen Sie?
Ja, das würde ich, also das war sehr deutlich spürbar, weil plötzlich, also wir jedes Jahr, und wir haben das auch vom Mieterverein checken lassen, die haben wirklich genau die Grenze ausgereizt, sowohl zeitlich, also wie oft dürfen sie und in welcher Höhe dürfen sie. Jetzt sind wir an der ortsüblichen Vergleichsmiete dran, aber lagen vorher weit drunter. Und es sind aber keine Modernisierungsmaßnahmen oder überhaupt nichts gemacht worden, also weder an der Wohnanlage noch an der Wohnung. Das finde ich persönlich einfach ärgerlich. Einfach nur eine Umverteilung ist. Und das Zweite ist natürlich, dass die ortsübliche Vergleichsmiete durch so ein Verhalten natürlich auch steigt. Nicht? Also vom Prinzip her ist das wie so eine Schraube, die Sie langsam nach oben drehen.
Können Sie das bestätigen, Herr Ruppertz, diese Wahrnehmung?
Wenn die alle darunter liegenden Werte nach oben geschraubt werden, dann steigt natürlich auch der Mittelwert. Nicht?
Also völlig klar, das Beispiel der Schraube finde ich auch sehr gut. Die Mieten schrauben sich in der Tat in die Höhe. Und Das insofern Verrückte ist ja, je öfter, je mehr und je länger wir darüber reden, desto größer wird die Begehrlichkeit bei Vermietern teilzunehmen an dieser Mietpreisentwicklung. Also wenn ich als Vermieter jeden Tag in der Zeitung lese, Mietpreisexplosion, Mieten steigen, dann fragt sich irgendwann mal der Vermieter, bin ich eigentlich der einzig Blöde, der hier noch eine niedrige Miete verlangt? Oder muss ich nicht irgendwie auf diesen Zug aufspringen und auch mal die Miete erhöhen? Also das
ich glaube, da kenne ich die Vermieter ein bisschen besser, Herr Ruppertz. Also ich würde sagen, die lesen eher, Vermieter sollen enteignet werden. Es gibt ständig neue Gesetze und dass man dann vielleicht vorab noch mal handelt.
So wobei das, glaube ich, ein Berlin-Spezifikum ist, die Enteignungsgeschichte. Wir wollen jetzt mal diesen Mietspiegel, auf dem diese Mietpreisbremse ja basiert, uns mal genauer angucken. Meine Kollegin Sina Fröndrich, die hat sich einmal angeschaut, wie der Kölner Mietspiegel zustande kommt.
Da ist auch nur was so eingeschrieben. Wichtig, wirklich Postleitzahl und Stadt.
Ursula Zimmermann hat einen DIN A4-Zettel aus einem großen Karton hervorgekramt. Ein ausgefüllter Umfragebogen, einer von vielen, mit denen Zimmermann Daten sammelt und für die Rheinische Immobilienbörse alle 2 Jahre den Kölner Mietspiegel erstellt. Am Ende kommt ein Faltblatt heraus. Berücksichtigt werden Wohnungen, bei denen sich etwas geändert hat, durch einen neuen Mietvertrag oder eine angepasste Miete. Ziel des Mietspiegels, die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln und die Entwicklung des Marktes abzubilden.
Sowohl Mieter als auch Vermieter können Mietspiegel als allererstes Mal zur Preisorientierung nutzen,
sagt Wolfgang Neusser vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn, das dem Bundesbauministerium unterstellt ist.
Beide Seiten wissen dann ungefähr, was am Mietwohnungsmarkt für die angebotene Wohnung realistischerweise an Preisen genommen werden kann und man hat eine Orientierung.
Auch für Gutachter und Investoren ist ein Mietspiegel wichtig. Es handle sich um ein neutrales Instrument, betont Ursula Zimmermann in Köln.
Das ist ja nicht so, dass der Mietspiegel jetzt irgendwie irgendwas bewerten soll. Das ist, ich sag immer, für beim Meteorologen, der sagt, es regnet erstmal. Wir wollen ja nicht dass die Mieten höher oder niedriger werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen einfach das zeigen, was da ist.
Nur welche Daten Zimmermann dafür bekommt, ist reiner Zufall. 24.000 Fragebögen landen im Durchschnitt auf ihrem Schreibtisch, digital und analog, ausgefüllt von Mietern und Vermietern in Köln, mit Angaben zur Wohnlage, Baualter, Modernisierung, Größe und Miete.
Es sind ungefähr 7%, die wir abdecken.
Denn die Rückmeldung ist freiwillig. Eine Auskunftspflicht für alle Mietwohnungen wäre hilfreich, sagt Zimmermann.
Wenn das verpflichtend wäre, wäre das natürlich die faireste Lösung, ne? Weil diejenigen, die hochpreisige Wohnungen haben, die vermieten, die sagen immer, ja, das ist nicht genug. Und diejenigen, die lieber eine günstigere Wohnung suchen, die sagen, es ist vollkommen illusorisch, dafür kann ich nicht bezahlen, so hoch wie die Mieten da drin sind. Wenn wir alle Mieten hätten, wenn das verpflichtend wäre, wären das zwar noch mal ein paar Zahlen mehr, aber dann könnte auch keiner mehr die Datenbasis anzweifeln.
Einfache Mietspiegel wie in Köln werden deswegen auch als Rotwein-Mietspiegel bezeichnet, weil sie nicht repräsentativ sind und auch nicht nach wissenschaftlichen Vorgaben erhoben werden. Sie seien ausgehandelt zwischen Mieter- und Vermieterverbänden beim Rotwein, so der Vorwurf. Mehr Anerkennung genießt der qualifizierte Mietspiegel. Er muss repräsentativ sein und nach wissenschaftlich anerkannter Methode erstellt werden. Damit sei das Instrument vor Gericht akzeptierter, sagt Wolfgang Neusser. Ihm zufolge können inzwischen fast 1.000 von 11.000 Kommunen in Deutschland auf einen Mietspiegel zurückgreifen. In der Regel sind es einfache. Doch treibt ein Mietspiegel, der ausschließlich Mieterhöhungen berücksichtigt, um abzubilden, wie sich der Markt entwickelt hat, nicht die Preise? Würden alle Mieten, auch die, die sich nicht verändert haben, einbezogen, hätte das vermutlich einen dämpfenden Effekt, glaubt Ursula Zimmermann. Wolfgang Neusser hält das für weniger plausibel.
Es gibt Städte, in denen kein Mietspiegel erstellt wird, aus genau dem Grund. Also die behaupten, sie würden damit Preissetzungen vorgeben. Das würde ich aber eher nicht so sehen.
Eine Dämpfung des preistreibenden Effekts erhofft sich Bundesjustizministerin Katharina Barley, indem der Betrachtungszeitraum von 4 auf 6 Jahre verlängert wird.
Soweit Sina Fröndrich, also auch am Mietspiegel soll sich was ändern. Ja, und die Frage stellt sich ja schon, spiegeln denn diese Mietspiegel tatsächlich die Realität wieder oder sind das jetzt nur Wunschmieten, die tatsächlich am runden Tisch ausgehandelt werden? Herr Ruppertz.
Also Wunschmieten sind es ganz sicherlich nicht, zumal auch bei einem Mietspiegel wie beim Mietspiegel Köln beide Seiten mit am Tisch sitzen, also sprich Haus und Grund und der Kölner Mieterverein. Von daher gibt es keine Wunschmiete einer Interessenorganisation.
Wobei die Daten ja nicht repräsentativ sind, die da gesammelt und ausgewertet werden, oder?
Naja, im Prinzip, das ist nach dem Zufallsprinzip. Und wenn ich höre, dass hier 7% der Daten einfließen, eine viel höhere Quote dürften auch viele qualifizierte Mietspiegel nicht haben. Also zur Information, man differenziert zwischen einfachen Mietspiegeln und qualifizierten Mietspiegeln. Bei den qualifizierten Mietspiegeln ist es in der Regel so, dass ein wissenschaftliches Institut für relativ teures Geld im Prinzip die Erhebung organisiert. Bei einem einfachen Mietspiegel ist das nicht der Fall, sondern da machen es die Interessenverbände selber hier in Köln mithilfe der Immobilienbörse.
Und Sie würden sagen, in der Qualität gibt es da keinen Unterschied?
Doch, es gibt sicherlich einen Unterschied in der Qualität. Der qualifizierte Mietspiegel hat sehr viel mehr Informationen, geht sehr viel stärker ins Detail, ist aber auch vor Gericht deshalb durchaus anfälliger, wie beispielsweise die Mietspiegel in Berlin oder in München in der Vergangenheit gezeigt haben. Aber noch einmal, die Frage, wie repräsentativ die Daten sind, wie viele Daten diese Mietspiegel zugrunde liegen, ist eine wichtige Frage, aber nicht die entscheidende Frage. Der Mietspiegel soll im Prinzip im Verhältnis Mieter und Vermieter Transparenz schaffen und sagen, welche Mieterhöhungen sind einfach möglich. Der Mietspiegel ist insofern für den Vermieter das einfachste Instrument, eine Mieterhöhung umzusetzen. Und der Mietspiegel ist für den Mieter die einfachste Möglichkeit zu kontrollieren, nimmt der Vermieter mehr, als ihm zusteht, oder hält er sich im Rahmen des Ortsüblichen. Deshalb hat der Mietspiegel an sich eine hohe Bedeutung für das Verhältnis Mieter-Vermieter. Und die Frage, ob der Mietspiegel realistische Werte abbildet, ja, das ist da wird Herr Warnecke eine andere Ansicht haben als ich. Ich bin der Auffassung, wenn nur die neuen Vertragsabschlüsse der letzten 4 Jahre und nur die Mieterhöhung der letzten 4 Jahre in diesen Mietspiegel einfließen, dann ist das nicht die ortsübliche Vergleichsmiete, dann ist das nicht die Durchschnittsmiete, die am Wohnort gezahlt wird, sondern ist das nur ein Auszug. Dann sind das nur wenn ich auf die letzten 4 Jahre abstelle, die hohen Vertragsabschlüsse der letzten 4 Jahre, es kommt eine ungeheure Dynamik in diesen Mietspiegel. Wenn man den auf breitere Füße stellen würde, also beispielsweise den Betrachtungszeitraum auf 6 Jahre, wie es die Justizministerin will, verlängert oder auf 10 Jahre, wie wir es als Mieterbund vorschlagen, dann wären die Mietspiegelwerte sehr viel näher an den vor Ort durchschnittlich gezahlten Mieten als heute.
Herr Warnecke.
Also, wo ich Herrn Ruppertz überhaupt nicht widerspreche, ist erstmal seine grundsätzliche Einordnung von einfachen Mietspiegeln und qualifizierten Mietspiegeln. Und ich muss auch ergänzend zu dem Beitrag eben sagen, dass nach meinem Wissensstand gerade in Köln der einfache Mietspiegel sehr anerkannt ist und sehr gut funktioniert, und zwar sowohl für Mieter als auch für Vermieter. Da mache es hier oder dort vielleicht mal welche geben, die nicht so gut funktionieren, aber die Kölner sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Mietspiegel. Die Frage, welche Mieten stellen denn jetzt die ortsübliche Vergleichsmiete dar, ist dann tatsächlich ein Punkt. Da gebe ich Herrn Ruppertz recht, dass wir da Dissens haben, über den man reden muss. Es ist so, dass die ortsübliche Vergleichsmiete eingeführt worden ist als Maßstab zur Mieterhöhung im Gegenzug für die Streichung eines Mieterhöhungskündigungsrechts, das der Vermieter früher hatte. Das heißt, der Vermieter konnte früher die Wohnung einfach kündigen und sagen, jetzt gibt es einen neuen Mietvertrag mit einer höheren Miete. Das hat man dem Vermieter genommen und hat dann gesagt, es soll in Zukunft nur noch möglich sein, eine Mieterhöhung bis zur sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete, und hat die explizit so definiert, wie Herr Ruppertz das gerade gesagt hat. Nämlich, dass man gesagt hat, Vergleichsmaßstab sollen nicht alle Mieten sein, sondern Vergleichsmaßstab sollen die neu hinzugekommenen Mieten der letzten 4 Jahre sein. Jetzt zu sagen, wir müssen das mal ändern und alle da reinziehen, ist eine ganz wesentliche Änderung des Gesetzes, und deswegen halten wir die auch nicht für richtig. Was wichtig wäre, wäre, dass die Datenbasis tatsächlich erweitert wird, und dafür müsste man mehr Datensätze erheben. In Berlin sind es wenige tausend Wohnungen, die in so einen Mietspiegel einfließen. Da könnte man tatsächlich mit mehr Daten operieren in einer Stadt mit 4 Millionen Einwohnern. Das ist etwas, was gut wäre. Die Verlängerung des Betrachtungszeitraumes ist nichts weiter als ein politischer Eingriff in die Miethöhe, und das begrüßen wir nicht, denn der Mietspiegel soll die Realität spiegeln und nicht manipulieren.
Dann warten wir mal ab, was da kommt aus dem Justizministerium. Eine ganz praktische Frage: Wie komme ich überhaupt an den Mietspiegel? Wo ist der auffindbar, Herr Herrmann?
Das ist von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. In den großen Ballungsgebieten ist es zum Glück inzwischen öfter so, dass der online zur Verfügung steht. Und zwar auch in einer Frage-Antwort-Form, wo ich als Mieter oder Mietinteressent recht schnell, auch zuverlässig bei all den unbestimmten Rechtsbegriffen, die da eine Rolle spielen, anwenden kann und dann weiß, was für diese oder jene Wohnung gilt. Mhm.
Und in Köln zum Beispiel ist das ein Faltblatt.
Mietspiegel gibt es immer bei den örtlichen Mietervereinen bzw. den örtlichen Haus- und Grundbesitzervereinen. Egal, ob es den vor Ort online, Print oder wie auch immer gibt. Aber bei den Vereinen gibt es den Mietspiegel immer.
Das heißt, da kann man anrufen und sich den zuschicken lassen, sofern er denn existiert.
Sofern er existiert. Aber von den großen deutschen Städten, über 500.000 Einwohner, haben alle einen Mietspiegel, bis auf Bremen. Und ansonsten ist im großstädtischen Bereich, ich nenne mal die Grenze 100.000 Einwohner, der Mietspiegel weit verbreitet. Da dürften um die 80% aller Orte einen Mietspiegel haben. Also Mietspiegel ist kein Exot, sondern zumindest im städtischen Bereich gang und gäbe.
Frau Sander aus Berlin hat uns erreicht. Schönen guten Morgen, Frau Sander.
Guten Tag.
Sie haben eine Frage?
Ja, und zwar als Berlinerin werde ich oft um Hilfe gefragt bezüglich der Wohnungssuche, also welche Lage, welche Miethöhe ist angemessen, und ich helfe auch dann zum Beispiel bei den Formularen. Und das sind Leute, die oft wegen eines Jobs nach Berlin kommen, dann auf Wohnungssuche sind, und festgestellt haben wir, also vor allem im Jahr 2018 bis jetzt, dass es immer mehr befristete Verträge gibt, also 1 bis 2 Jahre dann, dass immer mehr dieser befristeten Verträge möblierte Wohnungen sind. Also das sind nicht Privatwohnungen, die untervermietet werden, sondern reguläre Mietwohnungen, wo dann eben Mobiliar drin steht, wie Küchentisch, Stühle, ein Sofa, ein Schrank. Und dass auch bei der Besichtigung der Wohnung schon vorab, also wenn man einen Besichtigungstermin haben möchte, Formulare ausgefüllt werden, wo Bankkontodaten angegeben werden müssen und sehr detaillierte Informationen preisgegeben werden müssen, um überhaupt einen Besichtigungstermin zu bekommen. Das sind also nicht die Bewerbungsunterlagen, die dann anschließend herausgesendet werden. Und der Eindruck ist entstanden, dass auch dort eine Selektion schon stattfindet. Also es werden gerne Leute genommen, die eben zum Beispiel aus den USA kommen oder eben aus dem EU-Ausland, die ein gutes Einkommen haben und auch dadurch, dass sie auf Jobsuche sind, den entsprechenden Druck haben, eine Wohnung finden zu müssen. Ich gebe dann auch immer den Rat, geht zum Berliner Mieterverein und lasst euch den Vertrag nochmal gegenchecken. Ihnen wird meistens von dem Vertrag abgeraten, weil der weit über dieser normalen Miete liegt. Aufgrund des Zeitdrucks nehmen sie die Wohnung aber dann doch. Und das sind für mich jetzt so Strategien, wo ich sehe, da wird die Mietpreisbremse auch umgangen. Und da wäre jetzt meine Frage in die Runde.
Ist das rechtens?
Ist das erstens rechtens und inwieweit haben Sie da auch schon Daten vorliegen oder werden die überhaupt gesammelt?
Herr Ruperts. Daten wird wahrscheinlich schwierig sein, oder?
Daten ist immer schwierig. Also zunächst einmal ist das auch unsere Beobachtung. Der Anteil der Wohnungsangebote, die sich auf möbliert Wohnungen oder teilweise möbliert Wohnungen beziehen, wird immer größer. Der Hintergrund ist der, damit wird nicht unbedingt die Mietpreisbremse umgangen, aber es wird schwierig, die ortsübliche Vergleichsmiete festzustellen, um nicht zu sagen, es ist nahezu unmöglich, die ortsübliche Vergleichsmiete festzustellen. Denn die Vergleichsmiete und auch die Mietspiegelwerte gehen von der unmöblierten Wohnung aus. Ganz wenige Mietspiegel geben an, wie man mit möblierten Wohnungen umgehen könnte oder umgehen sollte. Klar ist aber, der Anbieter, der eine möblierte Wohnung vermietet, kann einen Zuschlag auf die ortsübliche Vergleichsmiete fordern. Wie dieser Zuschlag berechnet wird, welche Rolle das Alter des Mobiliars spielt, wann man denn von Teilmöblierung reden kann. Reicht also ein IKEA-Regal in der Wohnung aus, um von Teilmöbliert zu reden? All das ist nicht wirklich geregelt. Und auch die Rechtsprechung, die es zu dieser Frage gibt, ist wenig aussagekräftig. Sie ist teilweise 20, 30 Jahre alt und geht von völlig anderen Verhältnissen aus. Also hier würde ich wirklich sagen, hier besteht Handlungsbedarf. Die Frage, wie man mit möbliert oder teilmöbliert oder angeblich teilmöblierten Wohnungen umzugehen hat, muss geklärt werden.
Im Kölner Studio sitzt mein Kollege Thomas Meiner, der mit seinem Team die Hörerfragen gesichtet und gesammelt hatte während der Sendung. Ja, Herr Meinert, was beschäftigt denn unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, die Rechtsstreitigkeiten, die anstehen, die kosten ja Geld. Und die Frage ist, worauf lasse ich mich ein, wenn ich dann unter Umständen für den Rechtsstreit mehr bezahle, als ich in mehreren Jahren an Miete spare, dann lohnt sich das ja nicht mehr, oder?
Herr Herrmann, wie sieht das aus? Was kann da auf einen Mieter zukommen, wenn er tatsächlich die Mietpreisbremse betätigt?
Das stimmt. Es kostet Geld zu klagen. Man muss einen Gerichtskostenvorschuss einzahlen. Es ist sinnvoll, sich einen Rechtsanwalt zu nehmen. Kein Kostenrisiko hat, wer Mitglied eines Mietervereins ist. Oder wer so eine Rechtsschutzversicherung hat, die nicht bloß allgemeinen Vertragsrechtsschutz umfasst, sondern die auch dezidiert Mietrechtsschutz umfasst, der kann mit Kostendeckung durch die Versicherung kostenlos klagen. Und es gibt auch die Möglichkeit, bei solchen Verbraucherinkasso-Unternehmen Kunde zu werden und die zu beauftragen, die Miete zu senken.
Das wäre zum Beispiel wenigermiete.de, das Online-Portal.
Das ist aktuell nur wenigermiete.de. Soweit ich weiß, ist aktuell sonst niemand am Markt tätig. Da funktioniert es so, dass ich erstmal nichts bezahlen muss. Ich habe auch kein Kostenrisiko. Ich muss dann allerdings, wenn die Mietpreisbremse Erfolg hatte, die Mietersparnis für 4 Monatsmieten abgeben.
Das heißt, man sollte dann tatsächlich in der Wohnung wohnen bleiben, weil sonst lohnt sich das ja dann nicht, wenn man gleich wieder umzieht.
Ja, völlig richtig, klar.
Aber vielleicht noch ein Hinweis. Die Mietpreisbremse ziehen aus Mietersicht bedeutet nicht zwingend zu klagen. Also zumindest mittelmäßig vernunftbegabte Mieter und Vermieter würden diese Sache auch gut außergerichtlich klären können, ob die Miete zu hoch war und auf welchen Reduzierungsumfang man sich da verständigen kann. Also alle, die glauben, sie zahlen zu viel Miete und sie müssten eigentlich die Mietpreisbremse ziehen, müssen nicht fürchten, deshalb automatisch klagen zu müssen. Also zumindest die Mieter, die in Vereinen organisiert sind, da kriegen die Vereine das auch ohne Gerichte hin.
Da mache ich sogar mal Werbung für den Deutschen Mieterbund. Ich glaube in der Tat, wenn es einen solchen Fall gibt, dann ist es besser, auch im Sinne eines gemeinsamen zukünftigen Zusammenlebens und eines guten Mietverhältnisses, wenn der Mieter zum Mieterverein geht und der Eigentümer dann bei Haus und Grund ist und man die Sache dann so klärt, ohne dazu ein Gericht zu bemühen.
Und das ist auch erfolgreich. Also man braucht nicht immer ein Verfahren.
Man braucht natürlich nicht immer ein Verfahren. Also ich denke, wenn wir uns unsere Beratungsstatistik anschauen bei den Mietervereinen, dann ist der weitaus größte Teil, etwa 95% aller Beratungen, enden ohne, dass Gerichte eingeschaltet werden müssen. Also dass wirklich der Gang zu Gericht geht, das ist eigentlich die Ausnahme.
Weitere Fragen?
Ja, Herr Schmidt berichtet von einem Fall aus Stuttgart. Da hat eine junge Frau, Studentin, bei einer Massenbesichtigung dem Vermieter gesagt, ich zahle x 50, 100 Euro mehr Miete, gib ihm das schriftlich, hat die Wohnung bekommen, zahlt mehr Miete, beide sind glücklich. Ist das ein Ausweg aus dem Mangel Wohnraum?
Nein, aber wenn beide glücklich sind, will ich sie glücklich lassen.
Und das gilt dann auch, was da schriftlich vereinbart wurde?
Nein, gilt nicht. Selbstverständlich kann sie die Mietpreisbremse trotzdem ziehen.
Ja, aber sie ist ja glücklich, deshalb wird sie das wahrscheinlich nicht tun.
Ja, vielleicht ist sie noch glücklicher, wenn sie die Wohnung hat und weniger bezahlt.
Das stimmt, da ist was dran.
Ein Vermieterwechsel gab es im Fall eines Hörers 2018. Dann wurde auch direkt die Modernisierung angekündigt. Sie beginnt aber erst im Jahr 2019. Welche Gesetze gelten jetzt für die Umlage der Modernisierung?
Ja, wenn die Modernisierung im Dezember 2018 wirksam angekündigt worden ist, dann gilt altes Recht. Das heißt, wenn der Vermieter die Modernisierung dann durchführt, kann er 11% der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umlegen und er muss keine Kappungsgrenzen beachten. Entscheidend ist aber, ob die Modernisierungsankündigung im Jahr 2018 tatsächlich wirksam ist. Wer also aus Angst vor der neuen Rechtslage ab Januar 2019 mal eben ein Stück Papier losgeschickt hat und eine Modernisierung quasi aufs Blaue hinein in Anführungszeichen ankündigt, der hat sicherlich keine wirksame Modernisierungsankündigung gemacht. Der müsste diese Ankündigung wiederholen und damit würde er dem neuen Recht, dem aus Mietersicht besseren Recht unterfallen. Also wir haben im Prinzip gerade in Großstädten, in München gibt es ganz viele Fälle, aber auch in Berlin, Fälle, wo Vermieter Modernisierungsmaßnahmen ankündigen im Dezember 2018 und sagen, wir beginnen im Jahre 2020 mit der Modernisierungsmaßnahme. Und ich denke, hier kann man fühlen, um was es geht, nämlich darum, dass die neue Rechtslage auszutricksen. Und wir werden als Mieterbund und als Mieterverein dagegen vorgehen und notfalls auch in diesem Zusammenhang dann erstmals eine Musterfeststellungsklage anstrengen, denn so geht's nicht.
Eine Musterfeststellungsklage gegen wen?
Gegen diejenigen, die so agiert haben, die also im Prinzip angekündigt haben, in München, Berlin, wo auch immer, in einer großen Anlage, von mir aus 50 Wohnungen modernisieren zu wollen und sagen, wir nehmen die alte Rechtslage mit, beginnen mit der Modernisierung aber erst am Sankt-Nimmerleins-Tag. Und da sagen wir, das ist keine wirksame Modernisierungsankündigung.
Also Sie sprechen hier von großen Wohnungsunternehmen.
Es funktioniert nur, wenn wir eine Anlage finden, wo eine ausreichende Anzahl von Modernisierungsankündigungen auch tatsächlich verschickt worden ist.
Weitere Fragen?
Was geschieht in Gegenden, wo es keinen Mietspiegel gibt. Steffen schreibt, ich bin Vermieter, möchte natürlich wenigstens sehen, dass ich einen Inflationsausgleich bekomme. Einen Mietspiegel gibt es aber bei uns in der Gegend nicht. Ich frage dann immer so ein bisschen den Verwalter unserer Eigentumsanlage um Rat, aber das ist natürlich auch nur ein subjektiver Eindruck. Also, was raten wir Steffen?
Herr Warnecke?
Ja, das ist im Prinzip das Richtige, was er macht. Entscheidend wäre, dass er Vergleichswohnungen findet, der Vermieter, und auf die dann das Mieterhöhungsverlangen stützt. Das ist das, was man an der Stelle im Idealfall macht. Die Alternative wären zum Beispiel noch Gutachten, die sind aber in der Regel so teuer, dass über Jahre hinweg die Mieterhöhung im Prinzip das Gutachten nicht wieder einspielen kann. Insofern ist das wirtschaftlich betrachtet keine Alternative.
Und hilft da auch der Eigentümerverband dann bei der Feststellung der richtigen Miete?
Selbstverständlich, dafür sind wir da.
Es gibt auch den Fall, wo das Finanzamt eine nicht so ganz rühmliche Rolle spielt. Ein Vermieter, Matthias, vermietet ein Einfamilienhaus, hat die Miete lange, lange nicht erhöht und er ist mit dem Mieter zufrieden, weil der eben offensichtlich auch das Haus pflegt und den Garten. Er will gar keinen höheren Mieter haben, er braucht auch keinen Gewinn. Die Kostendeckung reicht ihm. Trotzdem sagt das Finanzamt, wenn du die Miete nicht auf die ortsübliche Höhe bringst, dann nehmen wir eine höhere Miete an oder du kannst deine Kosten nicht mehr absetzen.
Das ist ein kurioser Fall.
Leider kein kurioser Fall. Es mehrt sich immer häufiger. Auf der einen Seite spricht die Politik zwar vom bezahlbaren Wohnen, auf der anderen Seite sind die Finanzämter gnadenlos und nehmen immer wieder die ortsübliche Vergleichsmiete zum Maßstab. Das gilt zum einen sowohl für den beschriebenen Fall, wo es eben um die Versteuerung der Miete geht und die Frage, welche Kosten kann man gegenrechnen, ist aber noch dramatischer, gerade in den Städten, in den Ballungszentren, wo die bezahlbaren Wohnungen rarer werden, zum Beispiel in München. Wenn dort eine Familie ein Haus erbt, wird auch vom Finanzamt bei der Erbschaftssteuer die theoretisch mögliche Miete angesetzt, mit der Folge, dass die Erben dann tatsächlich gezwungen werden, die günstigen Mieten zu erhöhen. Also die Finanzverwaltung ist gerade bei privaten Vermietern mittlerweile einer der zentralen Preistreiber.
Aber wie viel solcher Fälle gibt es tatsächlich? Also gibt es da, ist das, dass Sie sagen, es ist kein kurioser Fall?
Nein, es ist kein kurioser Fall. Es wird immer mehr, dass wir diese Fälle in der Beratung haben. Es sind keine Ausnahmen, sondern es ist tatsächlich so, dass es in den Ballungszentren, in den großen Haus- und Grundvereinen fast zum täglichen Beratungsgeschäft mit dazugehört.
Also nur zur Erklärung, ich finde auch, dass es relativ skandalös ist, dass die Finanzämter die Mieten in die Höhe treiben. Aber es betrifft natürlich nur die Fälle, wo der Vermieter aktuell deutlich unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete sich bewegt. Insofern ist das also nicht der typische Fall, um das auch ganz deutlich zu sagen. Und der Hintergrund dieser Regelung oder dieser Vorgehensweise des Finanzamtes ist, dass man eigentlich verhindern will, dass der Vater aus steuerlichen Gründen seinem Sohn eine Wohnung vermietet und quasi eine Pseudomiete, die von seinem Sohn nur verlangt und im Gegenzug alles über Kosten dann von der Steuer wieder rückerstattet haben will. Also es ist jetzt nicht Willkür des Finanzamtes, sondern es hat ursprünglich mal einen gewissen Hintergrund gehabt. Aber die Fälle, die Herr Warnecke anspricht, die müssen gelöst werden. Da, wo ich einen Vermieter habe, der sich bewusst gegen die Mietpreistreiberei und gegen Mietsteigerungen setzt und der bewusst eine niedrigere Miete fordert, der darf nicht übers Finanzamt bestraft werden.
Und wir haben noch Zeit für eine Frage.
Ja, welche Rolle spielt die Staffelmiete am Wohnungsmarkt?
Oh, das ist eine sehr allgemeine Frage, die relativ wenig mit der Mietpreisbremse erstmal zu tun hat, beziehungsweise die Mietpreisbremse greift auch bei der Staffel. Also Staffelmietvertrag?
Richtig. Also im Prinzip bei Neuabschluss eines Vertrages gibt es eigentlich für den Vermieter, für die Vertragsparteien drei Möglichkeiten. Ich kann die Frage der Mieterhöhung gar nicht regeln, dann gilt die ortsübliche Vergleichsmiete. Dann sind immer Anpassungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete möglich. Oder ich kann eine Staffelmiete vereinbaren, dann ist klar, in jedem Jahr steigt die Miete um den Betrag X. Und die dritte Variante ist, ich vereinbare eine Indexmiete, dann wird die Mietsteigerungen an den Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes angepasst. Diese drei Varianten hat man, wenn man einen Vertrag abschließt. Die Mietpreisbremse gilt immer. Also egal, welchen Vertrag ich abschließe, neu, die Mietpreisbremse ist zu beachten.
Praktisch ist es jetzt auch so, dass wenn eine Mietpreisbremsung gelingt, Und da stehen zusätzlich Staffeln im Mietvertrag, gar nicht selten, sind die Staffeln auch komplett weg.
Mhm. Das wiederum spricht dann dafür, wenn ich die Empfehlung für den Vermieter aussprechen darf, eine Indexmiete zu vereinbaren.
Und keine Staffelmiete.
Eine Staffelmiete kann auch sehr erschrecken. Also hier in Berlin ist vor ein paar Tagen durch die Zeitung gegangen, das Beispiel, dass eine Miete vereinbart wurde mit 1.742 Euro und dass es Staffeln bis ins Jahr 2035 gab. Im Jahr 2035 sollte die Miete bei 6.700 Euro liegen. Also Staffelmiete kann verschrecken.
Das ist in der Tat bei dem Beispiel sicherlich gegeben, ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht die Regel.
Jetzt sind wir in einem sehr speziellen Fall gelandet am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Im Studio war Eva Bahner.